Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin Moin und herzlich willkommen aus dem Krankenhaus. Moin Ole.
Moin Flo.
Ja, Ole und ich haben jetzt hier gerade gesprochen. Ich habe ja irgendwie mir vor 2-3 Wochen die Kniescheibe einmal rausgehauen, wieder rein und bin jetzt hier auf meiner Reise der Besserung. Und Ole war gestern, du hast mir gerade erzählt, du warst gestern irgendwie, ja, du warst Basketball spielen und dann bist du umgeknickt. So kann man es, glaube ich, kurz sagen, ne?
Ja, der Klassiker, hochgesprungen und dann auf einen anderen Fuß gelandet und dann einmal komplett umgeknickt. Ja, dementsprechend ja. Hier zwei Invaliden am Mikrofon.
Genau, und jetzt dachten wir teilen hier mal unsere besten Hausmanns- und ärztlichen Tipps für schnelle Genesungen bei Bänder, Überdehnungen, Rissen, Brüchen und Co. Nein, machen wir natürlich nicht. Es ist auch keiner im Krankenhaus. Aber ich konnte Ole gerade mal schön meine Journey jetzt in den letzten Wochen zeigen, von wegen wie erst Orthopäde, dann irgendwie Tastbefund hier, Ultraschall, danach irgendwie MRT. Beim MRT sagen die einmal, man muss super lange warten, gibt aber doch einen Tricks über 1-2 Apps, wie man doch schneller an Termine kommt. Und ich habe jetzt auch irgendwie gestern mit einem anderen aus unserem Team gesprochen, mit Friedrich, und der ist beim Handball irgendwie auch umgeknickt, irgendwie auch Verdacht irgendwie auf Bänderriss und so, und der muss jetzt auch gerade diese ganze Nummer da einmal durchmachen. Und Ole und ich haben jetzt hier beide natürlich gerade so ein bisschen zusammen rumgequarkt, zu Recht auch. So. Ja. Weil wir jetzt hier gerade in dieser nervigen Phase sind, wo man nicht so richtig gehen kann und so. Naja, hätte auch viel schlimmer beides werden können, aber ist trotzdem irgendwie nervig, will keiner haben. Wir ersparen euch auf jeden Fall das Gequake, das war uns wichtig, das vorher zu machen. Jetzt auch gehen wir hier in die Shorts News rein. Denn es ist früh, vor 8 Uhr. Leute, die mich kennen, wissen, dass mir das zu früh ist. Und wir sitzen hier aber trotzdem zusammen, machen unseren Podcast, weil es für mich gleich nach Hamburg geht, weil wir da eingeladen sind von Amazon auf den Independent Agency Day. Genau, das ist für Top-DSP-Agenturen, um einfach die neuesten Entwicklungen wieder mitzubekommen, zu schauen, okay, wie kann man das für Kunden anwenden und. Da hat Amazon sich auch nicht lumpen lassen, hat irgendwie eine coole Location irgendwie in der Nähe von der Elbphilharmonie dafür rausgesucht. Ich werde mal berichten, wie das Event gelaufen ist. Oder du wolltest ja eigentlich auch mit. Das haben wir jetzt wegen dem Knöchel gerade kurz irgendwie umgeplant. Philipp, unser Director Operations, wird mich gleich in Hamburg noch treffen. Der kommt ja aus Berlin. Gucken wir mal irgendwie, was es da gibt. Neben hoffentlich vielen guten Snacks. Sicherlich eine Menge Infos. Freuen wir uns drauf. Genau. Da haben wir trotzdem noch ein paar Marketplace-News für euch. Und zwar wollen wir einmal reinzoomen in die Schweiz. Und wenn das für euch spannend ist, dann werdet ihr nicht um die Karre Nummer 1 in der Schweiz rumkommen, nämlich Galaxus. Da hatte ich jetzt vor ein paar Tagen bei Timo Dietrich, liebe Grüße, so eine kleine Zusammenfassung gelesen, die ich ganz cool fand. Und die würde ich einmal mit euch durchgehen. Wir haben so über 3 Millionen aktive Kunden in der Schweiz, beziehungsweise Galaxus hat die. Galaxus ist halt ganz klar auch Marktführer, Schweizer Onlinehandel, auch noch vor Amazon, vor so einem Zalando zum Beispiel im Fashion-Bereich. Die haben knapp 5000 B2B-Händler, davon auch recht viele aus DE. Ich gehe gleich nochmal so durch, was es bedeuten kann, für einen Händler, eine Marke aus DE in der Schweiz zu verkaufen. Die Plattform ist ja Digitec Galaxus AG, ist Tochter der Migros-Gruppe. In den letzten Jahren irgendwie sehr viel irgendwie gute Entwicklung, geht auch gleich nochmal irgendwie die Zahlen rein. Die haben halt ein breites Sortiment, so Consumer Electronics, Beauty, Baby, Wohnen, DIY und Co. Also klassischer Mehrkategorie-Marktplatz. Der Marktplatzstart für deutsche Firmen ist auf jeden Fall möglich. Man muss nur so ein paar Sachen beachten, weil Zalando da doch einige besondere Vorgaben hat. Nicht zuletzt im Bereich so Zoll, Steuern und Co. Und auf diese Besonderheiten für die deutschen Händler wollen wir jetzt mal eingehen. So, also wir haben auf jeden Fall schon mal eine Mehrwertsteuerpflicht in der Schweiz. Ist jetzt an sich nichts Besonderes. Unternehmen, die jetzt in andere Länder verkaufen, wo man sich eben steuerlich registrieren muss, kennen das Ganze. Das heißt, wir haben hier diese Registrierungspflicht ab gewissen Umsatzschwellen. Da auf jeden Fall mit dem Steuerberater mal sprechen und sich informieren, ab wann ihr euch steuerlich registrieren müsst. Wenn ihr richtig ernsthaftes Business betreiben wollt, werdet ihr die aber erreichen. Dementsprechend kann man vielleicht für einen kleinen Test noch ohne aus, muss sich aber mit dem Thema auseinandersetzen. Genau, Thema so Zoll und Versand. Also Galaxus empfiehlt da den Versand mit DDP, das ist Delivered Duty Paid. Das ist letztendlich einfach nur das System, was besagt, dass Zoll und Steuer vom Versender übernommen werden. Auch dafür gibt es passende Dienstleister. Unternehmen, die auch in die USA schon expandiert sind, kennen das. Das heißt, da passenden Partner suchen, der sich dann da auch um die steuerlichen Meldungen und so weiter halt kümmert. Dann das Thema Rückversand, Kundensupport. Also Galaxus erwartet lokalen Support und Rücksendemöglichkeiten in der Schweiz. Das heißt, Ware geht zurück nach Deutschland. Lösung, wie es erstmal irgendwie bequem ist, weil es jetzt auch nicht so weit weg ist, sondern ihr müsst da eine Möglichkeit bieten. Ich habe da jeweils in den letzten Jahren auch im US, aber auch im Schweiz-Geschäft irgendwie verrückte Sachen gesehen. Teilweise ist es so, dass Unternehmen einzelne Mitarbeiter in den Ländern beschäftigen, die dann irgendwie eine Garage haben da gehen dann die Waren hin zurück und werden dann da als offizielle Rücksenderadresse einmal irgendwie weiter verschickt hier dann nach Deutschland. So, das heißt, da kann es auch Quick-and-Dirty-Lösungen geben. Ist aber, glaube ich, allen klar, dass man da an sich auch als vernünftige Marke eine vernünftige Lösung schaffen muss. Aber das vielleicht als kleiner kreativer Umweg, wie man das machen kann und wie das auch Marken machen, wo man sich glaub, wahrscheinlich, wenn man von außen raufschaut, erstmal wundert, dass die das so machen, weil die international sind, irgendwie groß sind, vernünftige Mittelständler und trotzdem gibt es da dann irgendwie so eine charmante Garagenlösung über einen Mitarbeiter, um eben diese lokale Rücksendemöglichkeit zu bieten. Genau, Thema so Währung, Preisangaben, Preise müssen in Schweizer Franken inklusive Schweizer Mehrwertsteuer eben ausgegeben werden. Logistik, ihr könnt das Ganze per Eigenversand machen, wenn ihr die Infrastruktur habt. Ihr könnt aber auch Schweizer Logistikpartner nutzen. Schaut euch das da mal an. Gibt da natürlich auch vernünftige APIs und so weiter bei Galaxus. Das ist schon irgendwie spannend, der Schweizer Markt allgemein. Wir haben da beim Kaufverhalten eine hohe Markenqualitätsaffinität. So Kunden in der Schweiz sind nicht selten gut betucht und haben auch eben Lust, da irgendwie Qualität einzukaufen. Man hat wenig irgendwie so Preiskämpfe, wo es einfach nur irgendwie um Dumping geht, sondern Fokus irgendwie auf Vertrauen, auf Qualität, auf vernünftige Produkte. Ist natürlich trotzdem nicht ausgeschlossen, hängt natürlich auch viel von euch ab, je nachdem, was ihr so für Distributionsstrukturen habt, wie viele Handelspartner ihr habt, wie viel Großhandel ihr habt, könnt ihr euch immer mal selber fragen, wie weit eure Preise eigentlich so vom UVP entfernt sind. Aber grundsätzlich haben wir in der Schweiz, was so das Kaufverhalten angeht, jetzt nicht das Grundmindset, möglichst billig einfach nur, sondern da geht es eben auch um Qualität. Genau. Schaut euch das auf jeden Fall an. Wenn wir uns jetzt mal hier das in Deutschland angucken, dann ist Galaxus auf jeden Fall ganz gut durchgestartet. So, und startet auch weiter durch. Und da haben wir nicht das Gefühl, dass Zalando, wie es eben auch teilweise anderen Plattformen geht, irgendwie gebeutelt oder irgendwie gebremst wird von den asiatischen Anbietern wie Temu und Co. Wenn wir uns jetzt mal 2024 das Ergebnis irgendwie in Deutschland anschauen, dann irgendwie lag das bei 362 Millionen Euro. Erwartet, also der Forecast waren eher 340 Millionen. Das heißt, das wurde überschritten. Als nächstes soll so die 500 Millionen Marke fallen. Das heißt, da geht's irgendwie weiter voran. Und man muss schon sagen, wenn man sich jetzt so die Gesamtkurve anguckt, dann ist das schon gut hochgegangen. So, das heißt, guckt euch das mal an. Kann spannend für euch sein. Dann habe ich noch eine kleine Empfehlung von euch, und zwar starten wir mit den Robbed Webinaren. So, also Webinar ist ein Thema, was bei uns zukünftig auch etwas größer wird. So, ich muss sagen, persönlich, ne, wir haben irgendwie coole Formate wie die AOM-Events, Podcast, WhatsApp-Gruppe und Co. Und bei so klassischen Formaten wie jetzt irgendwie Newsletter, Webinare und so, hat das für mich irgendwie immer so ein, ja, so ein Geschmäckle, wo man, ja, wo ich erstmal jetzt nicht total hooked bin und sage, okay, bin ich total heiß drauf, und trotzdem haben sich ja irgendwie Sachen wie Newsletter, Webinare und so in der Businesswelt nicht ohne Grund etabliert und sind auch weiter noch stark, und dementsprechend bieten wir das jetzt auch an, und haben ja diesen Robbed Content Guard, mit dem man Amazon Content 100% automatisieren kann, und da wollen wir euch mal zeigen, wie das bei uns im Tool aussieht, wie man es machen kann. Da gibt es ja eine Webinar Landingpage bei uns. Wir haben die Webinare am 24.07. um 15 Uhr, 30.07. um 10 Uhr, 14.08. um 13.30 Uhr. Wir verlinken euch die Seite hier in den Shownotes, wenn ihr da dabei sein wollt. Webinar geht auch nur 30 Minuten. Freuen wir uns. Ich bin mir sicher, da ist einiges Spannendes dabei. Dann greift Temu an, und zwar den FMCG-Markt in Europa. So, die gehen bereits auf lokale, kleinere Hersteller zu, so zum Beispiel Food, Cosmetic, Co., umfasst aber auch bestimmte Gartenartikel. Timo hat das auch bestätigt. So, das FMCG-Offering ist Stand jetzt noch relativ limitiert, aber sagen halt, okay, es gibt erste Tests mit ersten kleineren Herstellern, die auch ganz gut funktionieren. So, unter anderem wurde da genannt ein Mr. Tom für so Nussriegel, aber eben auch unter anderem der Wurstbaron. So. Und der Wurstbaron, ne, wir beide müssen direkt so ein bisschen schmunzeln, gibt aber eigentlich gar keinen Grund dazu, ist irgendwie ein absolut irgendwie vernünftiges Business, die irgendwie da sehr erfolgreich sind. Die sind nur uns vor ein paar Jahren, sind die uns auch mal begegnet, und die machen wirklich so ganz verrückte Produkte. Die haben so eine Herstellungsform, dass die in der Lage sind, irgendwie so 5 Meter Wurst auf eine Kabeltrommel aufzurollen. Und ja, das ist irgendwie etwas, ja, was es braucht. Es gibt nicht nur die Kabeltrommelwurst, sondern es gibt auch noch neuerdings jetzt die Wurstzigarren. Ja, sorry, ich lache. Also wie gesagt, ein erfolgreiches Unternehmen, aber doch durchaus irgendwie ungewöhnliche Produkte, aber irgendwie sehr erfolgreich. Und die scheinen da auch auf Temu einen guten Job zu machen. Genau, bevor ich mich hier weiter irgendwie um Kopf und Kragen rede, mach doch gerne mal weiter.
Gerne. Das stand heute nicht auf meiner Liste, dass der Wurstbaron im Podcast kommt, aber...
Ja, war eine kleine Überraschung.
Freue ich mich auf jeden Fall. Genau, ich starte mal rein mit einem Update oder zwei Updates von Kaufland. Und zwar gibt es zum einen einen neuen Preisvergleichsreport, der zeigt unter anderem Gross Price, Minimum Price, External Competitive Price und einen Priority Score. Der Score spiegelt quasi die Relevanz des jeweiligen Produktes innerhalb der Kundensuchanfrage auf dem Marktplatz wider. Niedriger Score zeigt an, dass das Produkt für Kunden besonders relevant ist. Hoher Score entsprechend halt, dass man nicht so relevant ist. Report liefert wertvolle Einblicke über das Produkt und Preis oder die Produkt- und Preisstrategie des Händlers und ermöglicht es halt Wettbewerbsfähigkeit seiner Preise auf dem jeweiligen Kaufland-Marktplatz so im Vergleich zum allgemeinen Marktplatzpreis zu bewerten. Also auf jeden Fall ein sehr nettes Tool, wenn man da mal checken möchte, wie steht man eigentlich mit seinen Preisen da, hat man die Relevanz oder müsste man da noch was anpassen. Dann auch noch ein Update bei Kaufland zu den Sponsored Product Kampagnen, und zwar gibt es da neue Features. Zum einen kann man die Kampagnen-Performance vergleichen für ausgewählte Zeiträume. Ein neues Vergleichsfeature bietet halt die Möglichkeit, die Performance einer Kampagne über festgelegte Zeiträume zu vergleichen und zu sagen, hey, wie stehe ich jetzt eigentlich zum Vorjahr, zum Vormonat etc. da. Ja, eine sehr basic Funktion, umso besser, dass sie jetzt auch bei Kaufland hinzugefügt wurde. Und dann gibt's noch Erweiterung des Keyword Analyze Features, das heißt mehr Transparenz für die Sponsored Ads anzeigen. Ja, das erweiterte Analyse-Feature liefert detaillierte Insights zur Performance der Keywords der Autokampagnen auf dem jeweiligen Marktplatz, und so kann man halt besser für sich bewerten, wie performen die entsprechenden Kampagnen, was für Keywords performen da und wo kommt eigentlich mein Traffic am Ende her. Genau, dann ein kleines Update von Amazon, und zwar Fragezeichen, kommt Amazon Small and Light zurück? Das Programm war ja ein Programm, wofür Seller die FBA nutzen, wo besonders kleine Pakete, die eine gewisse ja, die gewisse Maße eingehalten haben, halt geringere FBA-Gebühren gezahlt haben. Das wurde dann, ich meine, es war letztes Jahr eingestellt, was so ein bisschen schade war für viele Seller, die vor allem kleine Produkte eben verkauft haben. Jetzt kommt von Amazon Low-Price-FBA-Fees zurück, so nennt sich das Ganze. Und hier geht es dann nicht mehr um die Paketgröße, sondern ja eher um den Preis. Und zwar unter $10 wird man quasi automatisch für dieses Programm qualifiziert und spart sich quasi ja 0,77 $ quasi zu den Standard-FBA-Gebühren. Ja, ist auf jeden Fall ein nettes Feature für alle, die FBA nutzen. Muss man mal durchkalkulieren. Gerade bei FBA ist es ja immer so, dass man alles sehr genau kalkulieren muss mit den Preisen, mit den Gebühren, die man da hat. Ist auf jeden Fall aber eine Entlastung für die Produkte, die da günstiger angeboten werden. Und dann, ja, kann man nochmal, glaube ich, rekapitulieren. Der Prime Day 2025 ist um. Ich würde da kurz einen Recap geben, auch nochmal so ein bisschen die Learnings mitgeben. Vor allem natürlich aus EU-Sicht. Ich sage mal, Prime Day EU, Prime Day US sind so ein bisschen anders verlaufen. Dazu vielleicht gleich nochmal ein bisschen mehr. Was ja, glaube ich, allen bekannt war, wir hatten dieses Mal 4 Tage, also doppelt so viele Tage wie die bisherigen Prime Days. Normalerweise hatten wir immer nur 2 Tage. Das war jetzt das erste Mal, dass wir wirklich 4 volle Tage ja, Angebote hatten, Prime Day hatten. Entsprechend natürlich alle so ein bisschen gespannt drauf, wie das Ganze jetzt wirklich vonstatten ging. Man muss sagen, für EU ist es so, dass der Umsatz ja gar nicht so viel mehr ist als für das 2-tägige Event. Das heißt, doppelte Dauer bedeutet nicht einfach doppelter Umsatz. Zumindest in EU halt. In den US war das doch deutlich erfolgreicher. Genau, gucken wir uns mal die Tagesumsatzverteilung an, also welcher Tag war der stärkste, und da haben wir am ersten Tag, ja klar, den stärksten Tag mit 35% des gesamten Umsatzes, glaube ich, nicht so verwunderlich, ist so der Tag, wo die ganzen Kunden am Ende drauf hinfiebern, wo es dann endlich losgeht, wo dann die ersten Deals eingetütet werden wollen. Und spannend fand ich dann, dass die nächsten 3 Tage eigentlich sehr flat waren, das heißt, am zweiten Tag hatten wir 22,5%, am dritten Tag 21% und am vierten Tag nochmal 22,5%. Das heißt, nach dem ersten Tag hatten wir eigentlich ein sehr gleichbleibendes Volumen am Umsatz. Hier kann man zumindest den größten Unterschied zu US nochmal ziehen. US hatte am ersten und vierten Tag sehr hohen Umsatz und war in der Mitte eher schwach. Das heißt, in Deutschland gab es jetzt keinen zweiten Peak, kein starkes Finale, was viele irgendwie nochmal antizipiert hatten, sondern ja, das war dann relativ gleichbleibend.
Ich habe mit einem Hersteller gesprochen, die sind im Consumer Electronics Bereich, und für die war das tatsächlich ziemlich erfolgreich. Also die sind richtig hochgegangen. Gut, die haben natürlich irgendwie auch sich da entsprechend darauf vorbereitet. So, wir haben ja auch in den letzten Jahren immer schon Prime Day Strategien ja immer mal geteilt in verschiedenen Formaten. Ne? Sei es jetzt hier im Podcast, gibt es auch ein paar Episoden dazu, auf dem Blog und so weiter. Und man kann schon sagen, Prime Day ist nichts, was einfach nur passiert, sondern es ist schon ein Riesenunterschied, wenn man sich als Hersteller halt richtig da strategisch drauf einstellt, weil es jetzt ganz viele Jahre so war. Ja, Prime Day automatisch, dann irgendwie geht's halt los, und unabhängig davon, wie viel Rabatte ich auch offer, profitiere ich irgendwie auf jeden Fall davon. Jetzt ist der Wettbewerbsdruck so hoch, dass für eine ernsthafte Differenzierung muss man auch ernsthaft was tun. Und da sieht man schon, dass die Unternehmen, die jetzt auch wirklich richtig was tun dafür, eine ernsthafte Strategie haben, auch bei sowas halt viel, viel erfolgreicher sind als die Unternehmen, die es einfach irgendwie passieren lassen. So, das heißt, ihr könnt ja für euch auch mal reflektieren, was ihr wirklich für eine Prime Day Strategie halt fahrt, ne? Vorher Consideration Kampagnen und. Was bietet ihr für Deals an? Also guckt euch da nochmal irgendwie, wenn das jetzt bei euch nicht so erfolgreich lief, gerne unsere Formate dazu an. Weil da kann man schon echt einiges machen.
Ja, sehr, sehr guter Input. Genau, wenn man sich nochmal so ein bisschen die einzelnen KPIs anschaut, dann haben wir bei den CPCs, ja, lagen wir im Schnitt 30% höher, blieben auch durchgehend hoch. Das heißt, es war jetzt nicht so schwankend, sondern eigentlich durch den ganzen Prime Day natürlich erhöhter Traffic. Alle erhöhen nochmal ihre Gebote, wollen natürlich sichtbar sein mit ihren Werbeanzeigen, von daher nicht wirklich verwunderlich. Conversion Rate war ein bisschen rückläufig, gerade bei höherpreisigen Produkten. Liegt natürlich auch daran, dass ja, Konsumenten am Ende erstmal auch viel gucken, viel vergleichen, wollen das beste Angebot machen, kaufen natürlich auch viel, aber es ist natürlich auch einfach extrem viel Traffic, der vor allem erstmal viel schaut, viel vergleicht nochmal, bevor sie am Ende kaufen. und auch sehr spannend, Kaufverhalten. Rund 2/3 der Käufe lagen unter 20 Euro. Das heißt, ja, es gab einen sehr starken Fokus auf günstige Produkte, auf sehr gute Deals am Ende. Und bei der Profitabilität muss man auch sagen, für viele Marken, gerade für die, die sich jetzt halt keine richtige Strategie hingelegt haben, sich da einfach nur beteiligt haben und wir ja, ein paar Deals geschaltet haben, ist die Profitabilität in der Regel deutlich schlechter als normalerweise. Das heißt, ich kann nochmal sehr stark bestätigen, was du gesagt hast, ne? Ohne klare Strategie drohen einfach nur hohe Ausgaben, schlechte Margen, man gibt einfach bloß viel vom Verkaufspreis an den Kunden und hat halt am Ende eigentlich einen schwachen Ertrag. Das heißt, was zeichnet so ein bisschen erfolgreiche Marken aus? Ganz klar Fokus auf Profitabilität statt reiner Reichweite, statt einfach nur stumpf Deals schalten, eine klare Discount-Logik mit Margenschutz zu betreiben, vor allem Echtzeit-Bidding und Budgetsteuerung während des Prime Days, was wir für unsere Kunden auf jeden Fall immer im Blick haben, in Konzentration auf Produkte mit hoher Customer Lifetime Value. Das heißt, Prime Day als ja, Maßnahme nutzen, neue Kunden zu gewinnen, für die Marke zu begeistern und dann eigentlich hinten raus die nächsten Monate, Jahre den Kunden zu halten bei der eigenen Marke und so dann doch ja, profitabel zu sein. Genau, so viel dazu.
Alright, cool. Dann, ich schiele so ein bisschen auf die Zeit und ich muss mich jetzt aufmachen nach Hamburg. Ich habe schon gesagt, dass ich in der WhatsApp-Gruppe so ein paar Eindrücke auch teilen werde. Die Location soll wohl echt cool sein jetzt bei dem Amazon Independent Agency Day. Ist auf jeden Fall Invite-Only, das heißt, es wird auch so ein bisschen exklusiver sein und man soll wohl die Elbphilharmonie sehen. Das heißt, ich werde bei uns in der WhatsApp-Gruppe die MoveCell Founder Insights, verlinken wir euch auch nochmal, dann natürlich, wie so häufig, halt irgendwie einfach so Behind-the-Scenes Gott, ja, Behind-the-Scenes klingt ein bisschen wichtiger, als es ist. Also ich werde halt letztendlich irgendwie da Fotos machen so, und euch so ein bisschen mitnehmen. Genau, und irgendwie, wen es interessiert, kann da gerne reinkommen. Freuen wir uns. Genau, ansonsten wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche und ja, dir gute Besserung, Ole, und dann sehen wir uns bald in alter Frische. Ciao, ciao.
Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge MoveCell auf YouTube und LinkedIn.